Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag, Sexagesime, aus dem Evangelium nach Johannes, aus dem Kapitel 9. Dazu stehen wir auf. Die Heilung eines Blinden. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloah. Schiloah heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Weil es aber ein Sabbat war an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte, brachte man den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei, und der Mann erzählte es ihnen. Da meinten einige der Pharisäer: Dieser Mensch, der Jesus heißt, kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie aber kann ein Sünder solche Zeichen tun? Da sagte der Geheilte: Wir wissen doch, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten. Und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Der Geheilte aber sagte: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus: Um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies, und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Halleluja.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jesus heilt einen Blinden. Jesus hat viele Menschen gesund gemacht und hat auch seinen Jüngern den Auftrag gegeben, für Kranke zu beten. Im Johannesevangelium widmet Jesus dieser Begebenheit der Heilung dieses einen Blinden ein ganzes Kapitel. Und das ist kein Zufall. Da hat er sich was bei gedacht. Johannes möchte uns die Augen für Jesus Christus öffnen. Johannes möchte uns in den Glauben hineinführen. Und da gibt er sich sehr viel Mühe und beleuchtet die wichtigsten Dinge des Glaubens von allen Seiten. Und diese Heilung des Blinden ist als Zeichen zu verstehen. So ist das bei allen Wundern, die im Johannesevangelium erwähnt werden. Es sind Zeichenhandlungen für etwas, was uns selbst betrifft. Johannes will uns sagen, wir sind diejenigen, die blind sind und krank sind und Heilung brauchen. Wir haben keine Augen für diesen Jesus Christus, weil uns irgendetwas gefangen hält. Wir haben immer nur Augen für uns selbst. Wir basteln an unserem Image, das waren die Themen des letzten Sonntags, an einem Bild von uns selbst, das ein Abbild unserer Ideale, Wünsche und Träume ist. Und um dieses Bild aufrechtzuerhalten, wenn wir es die ganze Gesellschaft oder die Menschen weltweit betrachten, wo es um Macht, Hunger und um Reichtum geht, um den Kampf des Lebens, da geht mancher sogar über Leichen. Wir beißen Konkurrenten rechts und links weg. Gewalt, Unrecht greifen Raum. Der Philosoph Sören Kierkegaard hat das auf eine Formel gebracht. Er sagt, alle Menschen sind krank. Wir leiden an der Krankheit zum Tode, so heißt ein Buchtitel. Und die Ursache für diese Krankheit ist die Sünde, ist das Böse, das Gottlose. In der modernen Psychosomatik kennen wir solche Zusammenhänge auch. Wir wissen, dass unsere Lebenserfahrungen, Verletzungen, Schuld, solche Dinge wie Groll, Gewalterfahrungen, aber auch wenn wir Gewalt anderen angetan haben, auch negative Haltungen, in denen wir verharren, unserer Umwelt gegenüber. All das hat oft körperliche Auswirkungen. All das kann uns krank machen. Sünde und Krankheit hängen irgendwie zusammen. Und weil jede Krankheit so etwas ist wie ein Angriff gegen unsere Gesundheit, gegen unser Menschsein, weil jede Krankheit sozusagen auch etwas mit Zerfall zu tun hat. Und ganz besonders wird es deutlich bei sehr schweren Erkrankungen, die tödlich enden können, merken wir, dass es sogar einen Zusammenhang gibt zwischen Sünde, Krankheit und Tod. Und genau das entfaltet die Bibel auf Hunderten und Tausenden von Seiten. Die Bibel erklärt uns, dass durch diese uralte Geschichte im Paradies von Adam und Eva, wo uns gezeigt wird, dass mit uns Menschen irgendwas nicht stimmt. Wir Menschen haben uns von Gott abgewandt. Wir haben uns von dem abgewandt, der eigentlich der lebensspendende Schöpfer ist, der uns liebt. Wir haben uns von seiner Liebe getrennt. Und das hat fatale Folgen. Wenn wir Gott loslassen, können wir gottlos werden. Wenn wir seine Liebe loslassen, werden wir lieblos und geraten in den Machtbereich des Bösen. Wenn wir das Leben, das er ja ist, loslassen, macht uns das leblos und die Sphäre des Todes greift nach uns. Und die Bibel macht deutlich, dass das, was da in uns Menschen geschehen ist, dass das passiert ist, eine furchtbare Tragödie ist, verhängnisvoll für unser ganzes Menschengeschlecht, für die Geschichte der Menschheitsgeschichte. Denn diese Haltung ist furchtbar ansteckend, höchst infektiös, vererbbar, wie zum Beispiel die Syphilis, die sich eben auch bei der Geburt auf das Kind übertragen kann. Und von dieser Erkrankung, von dieser Krankheit zum Tode, gibt es keinen Weg zurück. Es gibt keinen Weg zurück in das Paradies, keinen Weg zurück zu Gott, jedenfalls nicht von uns aus. Wir sind auf alle Zeit von Gottes Liebe, von Gottes Leben getrennt und deshalb verloren. Dieses Drama entfaltet die Bibel dann in den ersten Kapiteln Kapitel um Kapitel. Nach dem Sündenfall, nach der Paradiesgeschichte, kommt der Brudermord zwischen Kain und Abel. Das heißt, diese Seuche springt über auf die nächste Generation. Auch bei den Nachkommen Kains ist es nicht anders. Lamech, ein Fluchlied, wurde Kain siebenfach gerecht, wird Lamech 77-fach gerecht. Und so breitet sich in großen Kreisen diese Seuche der Sünde immer weiter aus und infiziert alle Menschen. Es kommt dann zur Sinnflut, wo Gott es bereut, den Menschen überhaupt geschaffen hat, weil so viel Unrecht, so viel Grausamkeit, so viel Gemeinheit unter den Menschen Raum genommen hat. Schließlich der Turmbau zu Babel, wo die ganzen Menschen in viele Völker zerfallen und eine unverrückbare Zertrennung unter den Menschen Raum genommen hat. Das, was mit uns passiert, was auch in uns selbst steckt, Jesus sagt, aus dem Herzen kommt Lüge, kommt Mord, kommt Ehebruch. Wir sind also alle infiziert, aus unserem Innersten kommt das. Diese Kraft, diese Macht, die uns da in der Gewalt hat, müssten wir uns eigentlich in Deutschland ganz gut vorstellen können, wenn wir an unsere deutsche Geschichte denken, an das Dritte Reich. Das Dritte Reich ist im Ausmaß der Grausamkeit unvorstellbar. Es ist Sinnbild für das, was passiert, wenn wir Menschen gottlos leben und uns von seiner Liebe, von seiner Wahrheit und seinem Leben trennen. Wozu wir in der Lage sind, was wir anderen zufügen können, in was für eine wahnsinnige Verirrung wir geraten können, dass wir sogar vor einem millionenfachen Massenmord nicht zurückschrecken. Was für ein Wahn, unter dem wir stehen. Wie grausam können wir sein? Hannah Arendt sagte im Blick auf diese Ereignisse, doch das wirklich Böse ist das, was bei uns sprachloses Entsetzen verursacht, wenn wir nichts anderes mehr sagen können als, dies hätte nie geschehen dürfen. Und es ist doch geschehen. Und es hört nicht auf, wenn wir in die Jahre und Ereignisse in der Weltgeschichte gucken, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Aber stellen wir uns noch einmal dieses Nazi-Regime vor. Totalitär durchorganisiert. Die Menschen eingebunden in diesen Machtapparat und fremdgesteuert. In den Bann gezogen, alle in eine Richtung getrieben. Und diejenigen, die es erkennen und sagen, das ist nicht gut, stehen davor machtlos, können da nicht ausbrechen. Und wenn sie es versuchen, dann werden sie ganz schnell um die Ecke gebracht. Und so kommt mir der Mensch vor, der einzelne Mensch, vor dieser riesigen Macht, wie die Bibel sie uns beschreibt, die uns immer wieder von der Liebe und vom Leben wegführen will, die, wie Jesus sagt, sogar in unserem eigenen Herzen steckt. Was soll uns daraus befreien? Ein Einzelner vor diesem Hitler-Regime ist völlig machtlos. Und genauso stehen wir vor diesem Sog, immer wieder das zu tun, was wir eigentlich nicht tun wollen. So hat es Paulus einmal beschrieben im Römerbrief, ganz ehrlich. Und muss wissen, Paulus war auch ein Sünder. Paulus ist auch in die Irre gegangen. Er war ein Christenverfolger und war ein Mörder geworden, als er diese Christen verfolgt hatte. Er gehörte zu diesen blinden Pharisäern, von denen unsere Lesung auch gesprochen hat. Und im Blick auf das, auf diese Verirrung und auf die Sünde in sich selbst, schrieb er ganz ehrlich, ich bin der Sünde ausgeliefert, denn ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich, unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Ja, wenn das stimmt, wenn diese Macht so gigantisch, so groß ist und uns so fest im Griff hat, was kann uns dann noch retten? Wir stehen wie ein Einzelner vor diesem gigantischen Machtapparat Hitlers. Machtlos. Ein Befreier, der uns aus dieser Fremdbestimmung befreien könnte, der müsste eine ebenso große Macht haben wie dieses Nazi-Regime. Ja, noch viel größer. Er müsste ein noch größerer Herrscher sein. Er müsste über ganze Heerscharen befehligen. Es müsste eine Weltmacht sein, die dieses Böse in die Knie zwingt. Wir selbst stehen machtlos davor und können nichts ausrichten. Wir sind gefangen von dieser Seuche, von dieser Krankheit zum Tode, die uns blind macht und unsere Welt in eine furchtbare Finsternis taucht. Aber es gibt eine Hoffnung. Es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Und das Volk Israel hat durch die Worte der Propheten eine Ahnung bekommen von dem, was sich dort anbahnt, was sozusagen als größere Macht dort in Erscheinung treten kann. Wir finden das in den Messias-Weissagungen. Jesaja 42 zum Beispiel. Blinde, sagt Gott, führe ich auf Wegen, die sie nicht kennen. Auf unbekannten Pfaden lasse ich sie wandern. Die Finsternis vor ihren Augen mache ich zu Licht. Jesaja 60. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über dir leuchtet auf der Herr, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Und nun wird es weihnachtlich, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Da wird dieser neue Machthaber angekündigt, der dieses Böse bezwingen kann. Jetzt kommen wir zur Blindenheilung. Jetzt können wir verstehen, warum Johannes ein ganzes Kapitel dieser Szene gewidmet hat. Das heißt, ganz schlicht, unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Blind geboren. Er hat nie das Tageslicht gesehen, nie die Sonne, nie das liebende Gesicht seiner Mutter, nie das fürsorgliche Gesicht seines Vaters, kannte nicht die Schönheit der Blumen und der Schöpfung. Er tastete sich orientierungslos durchs Leben, durch die Welt, war durch diese Krankheit ein Außenseiter, einsam, ausgeschlossen, lebte sozusagen in ewiger Finsternis und ohne Hoffnung. Noch nie hat man gehört, dass ein Blindgeborener geheilt worden wäre. Ein Bild für die Finsternis, in der diese Welt lebt. Ein Bild für alle dunklen Erfahrungen, dunklen Flecken, die auf menschlichem Leben liegen. Ein Bild für alle unsere Verletzungen, die wir mit uns herumtragen. Für unsere Ängste, für alles, was missraten und misslungen ist. Für all unsere belasteten Beziehungen. Für Trennungserfahrungen. Für die Unfähigkeit zu lieben und daran immer wieder zu versagen und zu scheitern. Für unsere Krankheiten, für unsere Versuchlichkeit, für unsere Schuld. Und dann kommen die Jünger und fragen, Jesus, Rabbi, sag mal im Blick auf diesen Mann, wer hat da gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde. Es war also ja eigentlich lehrmäßig und dogmatisch durchaus verständlich, nach dem, was wir vorhin gesagt haben, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Krankheit und Sünde. Darauf spielen sie an. Aber Jesus reagiert völlig anders und für sie ganz unerwartet und weist sie im Grunde barsch zurück. Ich habe das auch bei anderen Auslegern gefunden, die sagen alle, das ist eine wirklich deutliche, unfreundliche Zurückweisung. Man müsste es so hören. Und Jesus antwortete ihnen, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm jetzt offenbar werden. Das bedeutet zweierlei. Jesus weist die Jünger einmal deshalb zurück, weil sie so mit einer dogmatischen, herzlosen, distanzierten Analyse zu ihm kommen. Hat er gesündigt oder seine Eltern? Es muss doch irgendeinen Grund geben. Noch härter tun das nachher die Pharisäer, die ihn aus der Synagoge rausschmeißen und zu ihm sagen, du bist ganz und gar in Sünden geboren und willst uns belehren? Rums, Stempel und man trennt sich von diesem Mann. Jesus macht das totale Gegenteil und er will keine herzlose, distanzierte Analyse. Er wehrt sich gegen dieses, du bist doch selber schuld. Nein, er sagt, nein, er kann nichts dafür. Er ist so geboren worden. Es liegt in seiner Natur. Er hat ein furchtbares Leid und Unglück erlitten. Ein Verhängnis liegt über ihm. Und er verdient nicht unsere distanzierte Analyse, sondern unser ganzes Mitgefühl, unsere ganze Zuwendung. Und wohlgemerkt, das müssen wir alles hören auf diesem Hintergrund, dass es um uns geht. Um Menschen, die in diesem Dunkel leben, die gebunden und gefangen sind an diese Blindheit und an diese Neigung, den Weg des Bösen einzuschlagen. Jesus sagt, du bist nicht selber schuld. Ich habe ganz viel Liebe und Verständnis für dich. Und deshalb bin ich ja gekommen, um dir zu helfen, von dieser Blindheit frei zu werden. Jesus stellt sich also mit ausgebreiteten Armen vor diesen Blinden, schützend, vergebend, als wollte er sagen, ja, du bist blind geboren, in Sünde geboren, ausgelöst durch deine Voreltern damals im Paradies. Durch eine Kette des Unglücks bist du da einbezogen. Nun bist du an die Finsternis, an das Böse gebunden, ausgeliefert förmlich an diese Macht der Krankheit und des Todes. Du bist von Gott getrennt. Du kannst Gott nicht sehen. Aber ich werfe dir nichts vor. Mein ganzes Mitgefühl ist für dich da. Ich bin voller Erbarmen. Mein Erbarmen ist so groß, dass es mich förmlich innerlich zerreißt. Und ich bin gekommen und bin jetzt da, um dich zu befreien und dir etwas ganz, ganz Neues zu schenken. Als Johannes der Täufer Jesus fragen lässt, Jesus, bist du der Messias, der da kommen soll, antwortet Jesus, sagt Johannes, was ihr seht, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Ich bin gekommen, um zu retten und zu befreien. Ich bin gekommen, um zu vergeben, um alle Schuld zuzudecken. Diese ausgebreiteten Arme, wie Jesus vor diesem Blinden steht, sind für mich ein Bild des Kreuzes, wo Jesus das für uns alle getan hat. Gepeinigt am Kreuz hängend blickt er auf seine Peiniger herab und sagt, Vater, vergib ihnen. Und damit meint er alle Menschen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Kreuz geht Jesus in unsere Finsternis hinein, in alle menschliche Blindheit, in all das, was uns quält, worunter wir leiden oder was wir selbst an Leid verursacht haben, in unsere menschliche Schuld. Und er tut das nicht mit einem Vorwurf, sondern er tut das mit einer unfassbaren Solidarität. Er nimmt sozusagen dieses Dunkel, diese Finsternis, diese Blindheit auf sich selbst. All unsere Traumata, alle Verletzungen, die Schattenseiten unseres Lebens, die schwarze Nacht der Schwermut, alles Leiden, das Sterben von Abermillionen, den blinden Hass und die blinde Wut, alles das lässt er auf sich kommen. Es ist förmlich so, als wenn die Finsternis sich mit all ihrer Macht und Blindheit und Gewalt und Hass auf diesen Jesus stürzt, um ihn sozusagen wieder wegzudrängen aus der Wirklichkeit dieses Lebens. Aber dabei merkt die Finsternis sozusagen nicht, dass sie sich auf das Licht des Lebens stürzt und dabei neutralisiert wird, entmachtet wird und unbemerkt in der Ohnmacht des Kreuzes ein neuer Machthaber die Herrschaft ergreift. Dort wird ein neuer König gekrönt. Inri, schreiben sie oben über das Kreuz, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und sie krönen ihn mit einer Dornenkrone und merken nicht, auch die Finsternis merkt es nicht, dass nun ihre Stunde geschlagen hat. Und mit dem Licht des Ostermorgens etwas ganz, ganz Neues aufbricht in der Wirklichkeit dieser Welt. Ein neuer Herrscher ist auf den Plan getreten, der die Macht hat, alle Finsternis zu verdrängen. Der die Macht hat, alle Gefangenen und Gebundenen zu befreien. Und sie ihnen die Augen zu öffnen und in seinem Friedensreich, einem neuen Reich, einer neuen Herrschaft leben zu lassen. Vergebung bedeutet also, dass unser Sündenspeicher, ich nenne es mal ganz modern, praktisch gelöscht wird. Wie ein Reset, wie ein Neuanfang, eine neue Chance. Und das alles ohne Vorleistung. Einfach weil Gott zu jedem von uns sagt, ich habe dich je und je geliebt. Und darum ist es auch geradezu logisch, dass es zum nächsten Schritt kommt, nämlich zur Heilung, weil Sünde und Krankheit in diesem Sinne eng zusammenhängen und die Vergebung die Sünde sozusagen neutralisiert. Ein Reset. Der Sündenspeicher wird gelöscht. Die Krankheit hat sozusagen kein Anrecht mehr, weil Jesus alles neu gemacht hat, alles durchgestrichen hat. Man könnte sich das so erklären, dass wenn die Sünde sozusagen Keim ist, Ursache ist für die Krankheit, dann ist es wie bei uns, wenn wir eine Krankheit bekämpfen. Wenn der Keim beseitigt wurde, geht die Entzündung zurück und Heilung setzt ein. Und darum ist es immer so bei Jesus, dass erst die Vergebung kommt und dann die Heilung. Zum Beispiel bei der Heilung des Gelähmten, wo die fünf Freunde ihn zu Jesus tragen und er ihnen die Sünden vergibt und die Leute rundherum, die Pharisäer, wieder sich beschweren, da sagt dann Jesus als nächstes, was ist einfacher? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf und nimm deine Bahre und geh. Und dann heilt er diesen Mann. Erst die Sündenvergebung, dann die Heilung. Jesus bricht also durch die liebende Vergebung die Macht der Sünde und des Bösen und damit hat die Krankheit ausgespielt. Er schickt dann den Mann zum Teich Schiloa, dort soll er sich waschen. Ein Bild für die Taufe, der neuen Geburt, wie wir sagen, des Neuanfangs. Und das macht deutlich, was auch unsere Taufe eigentlich bedeutet, dass wir von Blindheit geheilt werden und einen neuen Weg geben dürfen. Und diesen Weg nennt Jesus Glauben. Als der Blinde nachher vor Jesus steht, sagt Jesus zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Und der Mann antwortet, wer ist das? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Und Jesus sagt zu ihm, du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Glaube ist zu erfahren, dass Gott zu mir Ja sagt, so wie er sich vor diesen Blinden gestellt hat. dass das auch mir gilt, obwohl ich es eigentlich gar nicht verdient habe. Dass er mit einer unendlichen, unverdienten Liebe zu mir kommt. Glaube heißt auch, dass ich sage, ja, Herr, ich sehe dich, ich erkenne dich. Du bist der Retter meines Lebens und der Retter meiner Welt. Und ich möchte zu dir gehören. Du sagst ja zu mir und ich sage von Herzen ja zu dir und möchte mein Leben fortan mit dir zusammen in deiner Liebe leben, jetzt und für immer. Und in Jesus den Menschensohn zu erkennen, weil Jesus ja danach fragt, bedeutet zu erkennen, ja, Jesus ist der Herrscher, ein neuer Herrscher. Und nun haben wir die Freiheit, dass wir nicht mehr sozusagen auf diese Stimme der Krankheit zum Tode hören brauchen, sondern in unsere Wirklichkeit hinein ist eine ganz neue Instanz gekommen, eine neue Stimme, auf die wir hören dürfen. Die Stimme Jesu. Er will uns leiten und führen. Und er ist die Alternative zu diesen anderen Impulsen. Er macht uns frei von uns selbst, von Egoismus. Er macht uns frei davon, nur noch Augen für uns selbst zu haben. Er macht uns frei, Augen für ihn zu haben. Paulus, der einmal so blind gewesen ist, aber davon befreit wurde, der sagt in einem anderen Brief, wie er nun diese neue Wirklichkeit erfährt und sagt in Galater 2, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, also nicht mehr mein Ego, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Die Gefangenschaft, die Gebundenheit ist beendet. Ich liebe eine kleine Erzählung, die die Missionsgeschichte geschrieben hat. Über diese Zusammenhänge hat einmal ein Missionar in Afrika gesprochen. Und dann fragt er einen Mann, verstehst du, was ich dir erklärt habe, was ich dir aus der Bibel berichtet habe? Und er sagt, ja, ich verstehe das. In meinem Herzen leben zwei Hunde und die kämpfen miteinander, ein schwarzer und ein weißer Hund. Und der Missionar fragt ihn, und welcher Hund gewinnt? Der Hund, den ich fütter. Darum geht es. Zu sehen heißt, auf die Stimme des weißen Hundes zu hören, auf die Stimme Jesu zu hören, sich von ihm führen zu lassen. Dafür ist er gekommen, um sein Reich mitten unter uns aufzurichten und uns einen ganz, ganz neuen Weg zu zeigen. Und uns wieder in die alte Berufung zurückzuführen, dass wir ein Abbild Gottes sind und nicht ein Abbild unserer Ideale und Träume und selbstgemachten Lebenskonzepte, sondern ein Abbild seines Wesens, seiner Liebe. Das ist die große Einladung, die uns gilt. Dafür segne uns Gott. Amen.